Wir sprechen gerade über Motivationen. Motivationen für unseren Dienst, Motivationen für unser Leben, für Gott. Und uns ist schon klar, wenn wir uns diese Dinge hier, diese Motivationen, diese unterschiedlichen im Einzelnen anschauen, bei Paulus waren die alle gleichzeitig vorhanden. Also es ist nicht, dass wir eine Motivation haben auf Kosten der anderen, sondern wir wollen alle haben. Alle diese Dinge motivieren uns. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über die Furcht des Herrn. Wir wollen Gott dienen, weil wir Ehrfurcht haben vor ihm, weil wir Respekt haben vor ihm, wegen dem, wer er ist und wegen dem, wie er ist und wegen dem, was er für uns getan hat. Gott ist es wert. Gott verdient es, dass wir für ihn leben. Es gibt auf dieser Welt nichts anderes, was es wert wäre, dass wir dafür leben, dass wir es zum Zentrum unseres Lebens machen. Nicht mal wir selbst. Nur Gott ist es wert, wie wir gesungen haben. Einer ist würdig, dass mein Leben ihm gehört, und der bist du. Römer Kapitel 12 spricht Paulus davon, dass es unser vernünftiger Gottesdienst ist. Es ist vernünftig. Es macht Sinn. Hey, wenn Gott existiert, wenn es ihn wirklich gibt und wenn er so ist, wie die Bibel uns das sagt, dann was sollte man sonst tun, als für ihn leben? Für was sollte man sonst leben? Es macht Sinn, dass wir für ihn leben, dass wir ihm dienen. Heute Morgen werden wir zur wahrscheinlich größten Motivation kommen, zur edelsten Motivation. Auch diejenige, die uns davor bewahrt, auszubrennen. Die Motivation, die uns Freude in unserem Dienst bringt, und das ist Liebe. Seht hier im Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Liebe macht unser Dienen zur Freude und macht unser Dienen leicht. Ihr kennt es, es macht einen Unterschied, ob der Chef dir irgendwas sagt, was du tun sollst. Und okay, du, 2. Korinther 5 sind wir. 2. Korinther 5, Vers 14. Macht einen Unterschied, ob der Chef uns irgendwas sagt und okay, wir tun es halt, weil wir ihn respektieren und naja, weil er der Chef ist. Oder ob unser Geliebter oder unsere Geliebte irgendwas am Herzen hat und wir ihm oder ihr Freude machen wollen. Macht einen Unterschied. Macht sogar einen Unterschied, ob unser Chef einer ist, der uns irgendwie so als Material sieht, dem wir eigentlich egal sind, oder ob wir wissen, dass unser Chef einer ist, der es gut mit uns meint, der uns mag, der unser Freund ist. Macht einen Unterschied, ob uns irgendjemand sagt, wasch das Auto, das ist so eine Erfahrung im Zivildienst, beim Roten Kreuz, und da gibt es die Zivildiener und die Hauptamtlichen, und dann gibt es die Freiwilligen, die irgendwann dann abends kommen, und gab es so einen, der hatte halt schon ein paar Sterne da auf seiner Uniform und der hat gedacht, er kann uns da so rumkommandieren, und weil er halt die Sterne hat und so, ja, geh raus, wasch mein Auto. Wir haben gesagt, nee, du kannst uns eigentlich nichts anschaffen. Wir hatten nicht wirklich ein gutes Herz dabei auch, aber das ist das eine, wenn dir irgendwer sagt, hey, wasch das Auto. Das andere ist, wenn deine Freundin oder deine Frau, die dich lieb hat, wenn sie sagt, Schatzi, kannst du mal das Auto waschen? Das ist ein Unterschied, dann machen wir das mit Freude. Dann machen wir das ohne großes Aufsehen. Weil wir die Person lieb haben. Und Liebe motiviert uns. Ich bin gestern Abend von Darmstadt nach Haus gefahren und habe Radio gehört. 80% der Lieder, die laufen, sind Liebeslieder. Liebe motiviert uns. Und Liebe macht auch unsere Arbeit, unseren Dienst leicht. Kennt diese Geschichte wahrscheinlich von diesem Mädchen, diesem armen Mädchen, die den Jungen am Rücken trägt, und irgendjemand fragt das Mädchen, ist der nicht schwer? Und sie sagt, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Liebe macht das Dienen leicht. Wir haben ein Beispiel in der Bibel davon, im 1. Mose Kapitel 29, wo Jakob seinem Schwiegervater Laban gedient hat für Rahel 7 Jahre lang. Und das heißt dort, sie waren in seinen Augen wie wenige Tage, weil er sie liebte. Es ist einfach, wenn wir wissen, dass wir geliebt werden. Allein das schon, das gibt unserem Leben neuen Schwung. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn du gerade rausgefunden hast, dass das Mädel, für das du dich interessiert, oder der Junge für die Mädels, in meinem Fall das Mädel, wenn du gerade rausgefunden hast, dass sie dich auch lieb hat. Uhu. Da blühen wir auf. Da schwebst du auf Wolken und die Dinge, die dich normalerweise runterziehen würden und die dir den Tag versauen würden, die sind nicht so schlimm. Stehst auf am Morgen, mit einem Lied auf den Lippen. Und wenn dich einer auf dem Weg zur Arbeit schneidet, sagst du, hey Gott, segne dich. Und wenn du im Stau stehst, singst du Lobpreislieder und dann kommst du in die Arbeit und der Chef sagt, du bist zu spät dran, ich bist entlassen. Und du sagst, ist okay. Ist nicht so schlimm. Denn auch wenn alles andere schief geht, auch wenn mich alle anderen hassen, sie liebt mich. Russ Taff hat ein Lied drüber geschrieben, so ähnlich. Es geht über einen Mann, der hart arbeitet, einen Mann, und hat gerade rausgefunden, dass seine Fabrik pleite geht, dass die zumachen muss und er kann die Zukunft nicht sehen und singt von diesem harten Arbeitsalltag. Und dann heißt es aber in diesem Lied, lass die Sturmwolken aufziehen, lass es regnen, lass den Wind der Veränderung durch mein Leben blasen. Ich habe Schutz in diesen Stürmen, durch die ich gehen muss. Und es wird mir gut gehen, solange ich nach Haus zu dir kommen kann. So ein schönes Liebeslied. Aber das ist, was Liebe tut in unserem Leben. Liebe gibt uns Hoffnung. Liebe gibt uns Sinn und Ziel. Liebe gibt uns Schutz und Trost und Ausdauer. Und Liebe motiviert uns. Paulus hier schreibt, Liebe drängt mich. Die Liebe Christi drängt mich. Ich habe noch nie einen faulen und einen untätigen und einen motivationslosen Verliebten gesehen. Das gibt's nicht. Liebe treibt uns an. Zu Höchstleistungen. Oft. Und wahrer Liebe genügt es nicht, sich in Worten auszudrücken, sondern wahre Liebe ist praktisch. Wahre Liebe ist mit Taten. Die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Das ist eine Tatsache, dass Gott uns liebt. Von dieser Liebe spricht er hier, der Liebe Gottes zu uns. Die treibt uns an, die motiviert uns. Gott liebt uns. Das ist nicht nur irgendwie eine romantische Vorstellung. Gottes Liebe ist nicht irgendwie so abstrakt, New Age-ig. Gottes Liebe. Lieb, lieb, lieb. Er muss mich lieben, weil er ist Liebe. Nein, Liebe ist ganz praktisch. Gott liebt dich ganz persönlich. Er liebt dich. Und er mag dich sogar. Und er meint es gut mit dir. Und er ist über alles interessiert an dir. Das ist eine ganz konkrete, eine ganz praktische Liebe, die Gott für dich hat. Und seht ihr, seine Liebe hat ihn zu Taten angetrieben. Zur größten Liebestat, die jemals irgendjemand in diesem Universum für eine andere Person getan hat. Nämlich, dass er für uns gestorben ist. Dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Er hat uns, die er liebt, gesehen in unserer Verlorenheit und Gottesferne, in dieser Getrenntheit von Gott wegen unserer Sünde, in dieser Entfremdung von dem wahren Leben. Und er ist aktiv geworden. Er hat was dagegen getan. Er will das Beste für uns. Und er will uns nah bei sich haben, wie jeder, der verliebt ist, den Geliebten in seiner Nähe haben will. Und das hat Gott in Jesus zu einem drastischen Schritt veranlasst. In Johannes 15 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist das ultimative Opfer. Das ist das größte Opfer, was irgendjemand bringen kann für eine andere Person, die er lieb hat. Sich selbst hinzugeben, um den Geliebten zu retten. Und das ist das Wunderbare, das ist das Romantische, das ist das Bewegendste in diesen Filmen. In diesen Western, wo der eine Cowboy die Kugel auffängt, um seinen Freund zu retten. Und ich habe mal so einen Bergsteigerfilm gesehen, wo der Vater sich vom Seil abgeschnitten hat, wo sie da in der Wand hängen, um seine Kinder zu retten. Das sind so die nobelsten Momente im Leben oder auch im Sterben eines Menschen. Das ist, was wir bewundern. Jesus hat noch mehr getan. Im Römerbrief im Kapitel 5 heißt es, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Dann, als wir in Rebellion gegen Gott gelebt haben, als wir seine Feinde waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, da hat er uns schon geliebt. Und das ist wirklich noch eine größere Liebe, als wenn einer stirbt für seine Freunde. Das ist das Typische an Gott. Jesus sagt, größere Liebe gibt es nicht, als dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Aber bei ihm gibt es noch eine größere Liebe, als wir überhaupt nicht verstehen können. Nämlich, dass jemand sein Leben gibt für seine Feinde. Das ist noch größer. Mein Vater hatte eine Beziehung zu seinen Kindern. Haben ihn hoffentlich Freude gemacht dann und wann. Winnetou ist der Freund von Old Shatterhand. Aber Jesus, er ist für uns gestorben, als wir seine Feinde waren. Wann hat Gott begonnen, uns zu lieben? Nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir gesagt haben, Jesus, ich will dir Freude machen, ich will für dich leben. Nee, das heißt, vor Grundlegung der Welt, als wir noch Sünder waren, als wir ihn abgelehnt haben, da hat er uns schon geliebt. Und er hat seine Hände und seine Füße durchbohren lassen und annageln lassen an dieses Kreuz und sich deine und meine Schuld zurechnen lassen. Er hat an uns gedacht, am Kreuz. Da, wo wir noch nicht liebenswert waren, wo wir uns nicht bemüht haben, ihm nachzufolgen oder ihm eine Freude zu machen, wo wir ihn abgelehnt haben. Und er hat sich nach uns ausgestreckt. Und er hat uns zu sich gezogen. Und er hat unseren Hunger nach ihm in unser Herz gegeben. Er hat uns die Augen geöffnet. Im Epheserbrief im Kapitel 3 schreibt der Paulus von der die Erkenntnis übersteigende Liebe. Das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Das ist was, was wir Menschen gar nicht begreifen können, weil es auf dieser Welt nicht gibt, so eine Liebe. Aber das ist, wie dich Jesus liebt. Er liebt dich bedingungslos, er liebt dich leidenschaftlich, er liebt dich selbstlos, er liebt dich in einer Intensität, die wir uns gar nicht vorstellen können, die unser Verstehen übersteigt. Und der Apostel Johannes sagt uns, deswegen lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir Menschen reagieren immer auf Gott. Er ist der, der den ersten Schritt setzt und wir reagieren einfach. Ich meine, Gott, er ist liebenswert im Gegensatz zu uns. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, wegen dem wir ist wieder. Er ist liebevoll, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist heilig, er ist rein, er ist selbstlos, er ist wirklich liebenswert. In Wahrheit, er ist die liebenswerteste und die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und deswegen, wenn ihr Frauen einen Ehemann sucht, der immer liebevoll ist, der immer für euch da ist, der euch immer versteht, der dich nie enttäuscht, der immer treu ist, der immer sanft ist, der immer geduldig ist, der immer zuhört, der immer selbstlos ist. Wisst ihr was, es gibt so einen Ehemann, der ist Jesus, ist unser geistlicher Ehemann. Aber erwartet es nicht von eurem menschlichen Ehemann. Wenn ihr das tut, werdet ihr ihn heillos überfordern, wenn ihr Perfektion erwartet in dieser Welt. Und an diesen überzogenen Erwartungen gehen viele Beziehungen kaputt, weil das kein Mensch leisten kann. Erwartet nicht von Menschen, dass sie euch erfüllt und glücklich machen. Das kann nur einer. Und das ist unser himmlischer Ehemann Jesus. Er ist perfekt. Und in ihm können wir diese Erfüllung finden. Und ja, die Ehe ist ein Bild für seine Liebe, Liebe Christi zur Gemeinde. Und hoffentlich wachsen wir in dieser Liebe. Aber nur er ist vollkommen. Wir lieben Gott wegen dem, wie er ist. Und wir lieben Gott wegen dem, was er für uns getan hat. Er hat sich uns selbst gegeben. Er liebt uns. Und deswegen lieben wir ihn. Wir reagieren auf seine Liebe. Liebe reagiert. Deswegen sagt Gott euch Ehemännern, nicht kritisiert eure Frauen oder prügelt eure Frauen so lange, bis sie euch respektieren, bis sie euch als Leiter akzeptieren. Sondern was sagt Jesus? Er sagt, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Liebt eure Frauen. Denn wenn ihr sie praktisch liebt, wie Jesus uns liebt, das wird ihr Herz verändern. Und sie wird aktiv werden. Sie wird reagieren auf deine Liebe. Die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Römerbrief Kapitel 6, lernen wir mehr davon, könnt ihr selber nachlesen, lernen wir davon, dass wir mit Christus gestorben sind. Dieses alte, selbstbestimmte, autonome Leben, das haben wir zurückgelassen. Dieser alte Mensch, der wir vor der Bekehrung waren, dieser selbstsüchtige Mensch, der wurde mitgekreuzigt mit Christus. Nun heißt es hier im Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir sind auferweckt zu einem neuen Leben mit ihm. Gestorben mit Christus, begraben mit ihm und auferstanden zum neuen Leben. Das ist, was die Taufe symbolisiert. Gestorben, untergetaucht unter das Wasser, alte Mensch begraben und dann auferstanden zum neuen Leben, das Jesus uns schenkt. Leben, das wir für ihn leben. Für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Hey, wenn Jesus für uns gestorben ist, dann ist es nur richtig, wenn wir für ihn leben, oder? Es gibt zwei Lebensphilosophien. Eine ist, wir können für uns selbst leben. Das ist wie die meisten Menschen leben. Für uns selbst leben. Egoistisch, selbstbestimmt. Oder auf der anderen Seite, wir können für Jesus leben. Von ihm beherrscht, von ihm erfüllt. Könnt ihr euch die Gleichung merken? Für uns selbst leben ist gleich unglücklich sein. Schau ich das an, die ganzen berühmten, reichen Leute, die alles haben, was die Welt zu bieten hat. Für die älteren Semester, ob das jetzt der Elvis ist oder Marilyn Monroe oder für die jüngeren Kurt Cobain oder Falco, wie sie alle heißen. Leute, die sich alles leisten können. Typen, Stars, die jede Frau haben können, die sie nur wollen. Die allen Ruhm haben vor den Menschen, die schön und gut sind in den Augen der anderen, die einen coolen Job haben. Und die sind unglücklich und sind auf Drogen und bringen sich selber um. Warum? Weil für uns selbst leben ist eine Sinnverfehlung. Ist wie ein Fisch außerhalb vom Wasser. Wir werden nicht glücklich sein. Der Fisch wird nicht glücklich sein, wenn er außerhalb vom Wasser ist. Selbst wenn er in Hollywood lebt, in der Luxusvilla oder in Hawaii, im Sechs-Sterne-Hotel oder sonst irgendwo. Auf der anderen Seite kennen wir Leute, die nichts haben, die ein schweres Leben leben und die sind erfüllt und die sind glücklich und zufrieden. So Menschen wie Mutter Teresa war oder Joni Erickson, die schwer behindert ist. Warum ist das? Weil sie nicht für sich selbst leben, sondern weil sie für Jesus leben. Jesus hat gesagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wenn du den einen Vers begreifst, hast du den Schlüssel fürs Leben begriffen. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um Jesu willen, wer sich selbst verleugnet, um für ihn zu leben, der wird es finden. Das ist der Schlüssel. In Offenbarung Kapitel 4, da heißt es, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Seht ihr, wir sind nicht geschaffen, um für uns selbst zu leben. Wir sind dafür geschaffen, für ihn zu leben. Und in dem Maß, in dem du dich selbst verleugnest, in dem du dich selbst vergisst und in dem du mit ihm und für ihn und in seinem Willen lebst, wirst du ein glücklicher Mensch sein. Ich garantiere dir das. Schwarz auf weiß. Das ist der Schlüssel fürs Leben. Wir wollen für Jesus leben, weil es richtig ist, für ihn zu leben, weil er es wert ist, wegen dem, wer er ist. Und wir wollen für ihn leben aus Liebe, als Reaktion auf seine Liebe, mit der er uns geliebt hat. Aber als Nebenprodukt ist es auch das absolut Beste für uns. Deswegen, wenn du dir selbst was Gutes tun willst, dann lebe für Jesus. Radikal. Das ist der Schlüssel fürs Leben. Sich selbst verleugnen und für Jesus leben. Glück ist ein Nebenprodukt, das wir da finden. Nicht, wenn wir es direkt suchen. Dinge in dieser Welt für uns selbst leben. Vers 16 schreibt der Paulus weiter. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Nach dem Fleisch kennen, das sind diese Äußerlichkeiten. Auf menschliche Art und Weise. Im Kapitel 4 hat er davon gesprochen, das Sichtbare anschauen. Im Gegensatz zum Unsichtbaren. Und er sagt, wir kennen Jesus nicht mehr so. Paulus hat scheinbar Jesus gekannt. Vielleicht war Paulus unter diesen Pharisäern, die mit Jesus gestritten haben. Und Jesus war für ihn so nach dem Fleisch, nach dem Äußeren, war Jesus für ihn ja, einfach ein Mensch. Eigentlich nicht mal ein guter Mensch. In seinen Augen war er ein falscher Lehrer, ein falscher Prophet, ein Gesetzesbrecher, der am Sabbat heilt. Stellt euch vor, wie furchtbar. War ein Gotteslästerer. Ein Sektengründer. Aber jetzt sagt er, kenne ich ihn nimmer nach dem Fleisch. Jetzt kenne ich ihn durch den Geist, den Heiligen Geist, der in ihm wohnt. Und er sieht nimmer das Unsichtbare an, nimmer das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Und jetzt kennt er ihn als seinen Herrn und als seinen Erlöser, als Gott, als den Richter aller Lebenden und Toten. Und auch die anderen Menschen. Sagt, wir kennen von nun an niemand nach dem Fleisch. Auch die anderen Menschen beurteile ich nicht mehr nach den Äußerlichkeiten. Und wie leicht tun wir das, ha? Menschen nach dem Äußeren beurteilen. Wir treffen einen Begabten und wir denken, hey, das ist ein Leiter. Oder wir treffen jemanden mit Dreadlocks und denken, das ist ein Linker. Oder wir sehen einen Penner und wir sagen, der ist faul. Vielleicht jemand, der einschläft bei der Predigt. Und ich sage, Mann, der ist ungeistlich. Wir sehen jemanden, der übergewichtig ist und wir sagen, der frisst zu viel. Vielleicht hat es ganz andere Ursachen. Wir wissen es nicht. Und ich würde sagen, wir liegen sogar meistens falsch. Diese Äußerlichkeiten. Paulus sagt, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Wir beurteilen andere nimmer nach ihrem Aussehen, nach diesen äußeren Dingen, sondern durch geistliche Unterscheidung. Der Heilige Geist, der hilft uns, die Menschen mit anderen Augen zu sehen. Diese Gabe der Unterscheidung vielleicht. Ich denke an Philippi, wo dem Paulus diese Frau mit dem Wahrsagegeist nachgelaufen ist und Sie hat gesagt, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Und Paulus dreht sich irgendwann mal um und sagt, hey, fahr aus aus ihr. Gabe der Unterscheidung. Wir sehen immer das Äußere. Äußerlich hat es ganz gut ausgesehen, aber in Wahrheit war es von der anderen Seite. Und wir sehen Menschen, der Heilige Geist hilft uns, Menschen mit Jesu Barmherzigkeit zu sehen, mit seinen Augen. Vielleicht den Verletzten, den verwundeten Menschen, der in Not ist, statt den nervenden Teenager, der äußerlich ist. Er hilft uns, das Potenzial in Menschen zu sehen. Nicht ihre Schwächen, die sie jetzt haben, sondern was Jesus aus ihnen machen will. Was Jesus tun kann. Vers 17 heißt es hier, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In dem Moment, wo wir uns bekehrt haben, wo wir Jesus unser Leben anvertraut haben, wo wir gesagt haben, Jesus, ich bekenne dir, ich bin ein Sünder, rette du mich, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist und ich will das für mich annehmen, ich will, dass das für mich gilt und ich vertraue mich dir an, Jesus. Bitte ich in mein Leben zu kommen als mein Erlöser und Herr. In dem Moment passiert was mit uns. Da wird meine Sünde ihm zugerechnet am Kreuz und seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Und wir werden von neuem geboren oder von oben her geboren. Johannes 3. Und dann nimmt Gott in der Person des Heiligen Geistes selbst in uns Wohnung. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir werden zum ersten Mal geistig lebendig. Zum ersten Mal in unserem Leben kommen wir in Beziehung mit Gott. Wir werden versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Wie Gott es verheißen hat im Alten Testament, wo er gesagt hat, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und werde euch ein fleischernes Herz geben. Wir werden ein neuer Mensch in der neuen Geburt. Das Alte ist vergangen. Die Schuld ist vergeben. Unsere Sünden, unsere Fehler werden uns nimmer zugerechnet. Der alte Mensch, der in Rebellion gegen Gott lebt, der von seinen sündigen Impulsen getrieben ist und versklavt ist, den gibt es nimmer. Wir sind ein neuer Mensch. Wir haben ein neues Herz mit neuen Impulsen, wo wir ihm gefallen wollen. Mit neuen Interessen in unserem Leben, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir haben ein neues Leben. Sein Leben, sein göttliches Leben in uns, das er durch uns leben will. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind ein neuer Mensch, ja, wir stecken noch in der alten Haut, aber wir sind ein neuer Mensch. Wird berichtet vom Kirchenvater Augustinus, der hat vor seiner Bekehrung ein sehr wildes, ausschweifendes Leben gelebt. Und nachdem er sein Leben Jesus gegeben hat, hat er so eine alte Bekannte auf der Straße getroffen, mit der er früher gesündigt hat. Und er rief, Augustinus, Augustinus, ich bin's. Und Augustinus lief weg und schrie, ich bin's nicht, ich bin's nicht. War ein neuer Mensch, war nicht mehr der Alte. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr derselbe wie der du vor deiner Bekehrung warst. Deswegen musst du auch nicht mehr so leben, wie du damals gelebt hast. Sondern du kannst ein neues, ein heiles Leben leben. Frei von der Macht der Sünde. In Jesus haben wir einen neuen Start. In Jesus sind wir ein neuer Mensch. Alles aber von Gott, Vers 18. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Alles von Gott. Es ist Gottes Werk, es ist nicht unseres. Wir reden hier nicht von einer Reformation unseres eigenen Lebens. Okay, wir lesen die Bibel und jetzt bemühen wir uns, besser zu leben, aus eigener Kraft. Nee, darum geht's nicht. Es geht hier um eine neue Schöpfung von Gott. Nur Gott kann schöpfen. Erschaffen. Schöpfen ist was anderes, ne? Nur Gott kann erschaffen. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott hat uns versöhnt durch Jesus Christus. Wir sind von Natur aus Sünder. Wir sind Gesetzesbrecher, die, die Gottes Gebote nicht halten. Und Sünde ist was, was Gott absolut fremd ist, was nicht zu ihm passt. Das, was mit dem man nicht Gemeinschaft haben kann, ist was, was zwischen uns und Gott steht. Jesaja 59, da heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Unser Ohr ist nicht schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind, dass die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das war unser Zustand ohne Jesus. Wir waren nicht versöhnt mit Gott, wir waren entzweit, wir waren getrennt. Aber Gott hat uns mit sich versöhnt. Er ist in Jesus Mensch geworden. Und er hat ein heiliges, ein sündenloses, ein perfektes Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und er hat sich wie ein Verbrecher behandeln lassen am Kreuz. Ihn, der die Sünde nicht kannte, der kein Sünder war, der nie gesündigt hat in seinem Leben. Er wurde zur Sünde gemacht, steht hier. Er wurde nicht zum Sünder gemacht. Nee, er hat nie gesündigt. Aber er wurde zur Sünde gemacht. Unsere Sünde, unsere Schuld wurde ihm zugerechnet, wurde in ihm gerichtet. Gott ist Zorn über unsere Sünde, die ihn beleidigt. Das hat Jesus für uns erfahren. Und er wurde getrennt vom Vater durch unsere Schuld. Und das ist diese Verzweiflung, die wir hören, wo Jesus ruft vom Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat nicht gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Er konnte das nicht mehr sagen. Er war getrennt von ihm. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er an unserer Stadt zur Sünde wurde. Zu dem, was er selbst so verabscheut. Was jeder Faser seines Wesens total zuwider ist. Schlimmer, als wenn irgendwie so ein ganzer Tank voll Jauche über uns ausgegossen wurde. Alles, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Für unsere Sünden. Ganz konkret, ganz persönlich. All unsere schlechten Gedanken. Ehebruch, Unzucht, Lust, Habsucht. Wo wir gestohlen haben, wo wir gelogen haben, wo wir neidisch waren, wo wir habsüchtig waren. All diese Dinge. Nicht abstrakt irgendwie für die Sünden der Welt, sondern für meine konkrete Schuld und für deine konkrete Schuld in deinem Leben. Unsere konkreten Sünden wurden Jesus zugerechnet. Und das war der Horror des Kreuzes. Das war das, vor dem Jesus Blut geschwitzt hat im Garten. Waren nicht die physischen Schmerzen. Es war unsere Schuld, die ihm zugerechnet wurde. Diese Trennung, die hineingekommen ist zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Gott Sohn war von Gott, dem Vater, getrennt. Er hat die Konsequenz unserer Sünde an unserer Stadt erfahren und unsere Schuld wurde ihm zugerechnet. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, Vers 21, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir, die wir sein Erlösungswerk für uns persönlich angenommen haben. Wir werden im Austausch für unsere Schuld zu seiner Gerechtigkeit, zu Gottes Gerechtigkeit. Seht hier Vers 19. Er rechnet uns unsere Übertretungen, wo wir sein Gebot übertreten haben, er rechnet uns das nicht mehr zu. Sondern ist jetzt auf Jesus überwiesen, auf sein Konto und ist bezahlt von ihm. Und im Austausch rechnet er uns seine Gerechtigkeit zu, Gottes Gerechtigkeit. Jesu perfektes, heiliges Leben, das er für uns gelebt hat, das wird auf unser Konto überwiesen. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, wir werden umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wir sind jetzt in Jesus, in seiner Heiligkeit, in seiner Perfektion, die annehmbar ist vom Vater, die ihm Freude macht, mit der er Gemeinschaft haben kann und mit der er Gemeinschaft haben will. Wir haben in der Bibelschule so ein Pantomimestück eingeprobt, was das veranschaulichen soll. War so ein Typ mit einer schwarzen Jacke, die für die Sünde gestanden ist, und der hat halt so eine Sünde nach der anderen getan, und dann kam Jesus. Er hatte eine weiße Jacke an. Und die haben Jacken getauscht. Jesus hat die schwarze Jacke der Sünde genommen und sich angezogen, ist ans Kreuz gegangen, gestorben, weggeworfen, die schwarze Jacke, dann seine weiße Jacke genommen und dem Sünder angezogen. Das ist, was Jesus wirklich für uns gemacht hat. Er wurde für uns zur Sünde und seine Gerechtigkeit wurde uns angerechnet. Wir wurden umkleidet mit seiner Heiligkeit. Und so hat Gott uns versöhnt mit sich. Und dann lesen wir hier weiter, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Oder das Wort der Versöhnung. Wir dürfen jetzt anderen weitersagen, das, was Gott für uns getan hat. Das ist so eine schöne Sache. Hey, Jesus hat dich lieb. Und weil Gott dich so lieb hat, hat er in Jesus alles getan, damit du versöhnt sein kannst mit ihm. Und er will dir deinen ganzen Schmutz, deine ganze Lebensschuld abnehmen. Und er will dir stattdessen seine Heiligkeit, seine Reinheit schenken und dir zurechnen. Gott will in Beziehung mit dir leben. Und weißt du was? Er hat den ersten Schritt getan. Aber er wird sie nicht aufzwingen. Er wartet auf deine Antwort. Alles, was du tun musst, ist dieses Geschenk seiner Gnade anzunehmen. Und du wirst gerettet werden. Du kannst von Neuem geboren werden. Du kannst ein neuer Mensch werden. Du kannst ein Fisch außerhalb des Wassers, du kannst zurückkehren in das Wasser. In das, wozu du geschaffen bist, in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Das ist so ein wunderbarer Dienst. Das ist so eine wunderbare Nachricht, die wir weitersagen dürfen. Ich meine, schau dich um, die Menschen, überall laufen Menschen herum, die beladen sind und bedrückt sind, erdrückt sind von ihrer Schuld, die leer sind, die deprimiert sind, verrücktesten Dinge tun, wegen dieser Sinnverfehlung, in der sie leben. Und selbst der größte Spötter, der sich am lautesten als Atheist bezeichnet, der sehnt sich nach Vergebung, der sehnt sich nach Versöhnung, nach Beziehung mit Gott. Selbst wenn es ihm nicht wirklich bewusst ist, was faul läuft in seinem Leben. Und wir haben die Antwort. Wir haben den Dienst der Versöhnung. So eine schöne Sache. Wunderbare Botschaft, die wir unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Verwandten, unseren Arbeitskollegen bringen dürfen. Und Paulus sagt, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Diese Gnade der Erlösung von der Schuld, diese Gnade von der Befreiung, der Macht, der Sünde über unser Leben, von uns selbst, von unserer Selbstsucht. Das ist das engste und einsamste Gefängnis auf der Welt. Das ist unsere Selbstsucht. So Menschen gefangen sind. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Herrn. Warum jetzt? Weil jetzt ist alles, was wir haben. Wir können nicht in die Vergangenheit zurückgehen und da irgendwelche Dinge gut machen oder irgendwas ändern. Und wir wissen nicht, ob wir einen weiteren Tag leben werden. Ob wir noch eine Gelegenheit bekommen. Hey, du kannst nach Hause fahren vom Gottesdienst, einen Unfall haben und in der Ewigkeit sein. Das, was wir haben, ist jetzt. Deswegen sagt Gott, jetzt ist die Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist die Zeit, um Dinge in Anspruch zu nehmen. Und als Mitarbeiter Gottes will ich euch heute Morgen ermahnen, empfangt die Gnade Gottes nicht umsonst. Sein unverdientes Geschenk, sein Heilsangebot. Nicht vergeblich. Ich will euch als Gesandter an Christi Stadt bitten. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich mag das, dass Paulus sagt, ich flehe euch an, ich bitte euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich mache das nicht oft, aber ich will heute wieder mal eine Gelegenheit geben. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Oder vielleicht kommst du schon oft und hey, mir ist es eigentlich egal, was die Leute denken. Ob die denken, hey, da ist Christ und da ist alles in Ordnung. Meine größte Sorge als Pastor sind nicht die Leute, die Jesus ganz klar ablehnen und die eine klare Sache. Meine größte Sorge ist, dass vielleicht jemand Woche für Woche hierher in Gottesdienst kommen könnte und denken könnte, ich bin Christ und irgendwie äußerlich religiöses, vielleicht sich als Christ fühlt auf falscher Grundlage, weil er in die Gemeinde geht und weil er Lieder mitsingt, weil er Gebete spricht oder ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin ein guter Mensch. Hey, all diese Dinge, die werden dich nicht versöhnen mit Gott. Können deine Sünde nicht wegnehmen, können dich nicht in Beziehung mit Gott bringen. Sondern es ist eine persönliche Entscheidung, wo du dich entscheidest, Jesus als deinen persönlichen Erlöser und als deinen persönlichen Herrn anzunehmen. Und wo du ihm dein Leben anvertraust. Ich selbst, ich bin jahrelang in die Kirche gegangen und habe gedacht, hey, ich bin Christ. Bruder und ich, wir waren die Einzigen, die im Schulgottesdienst gegangen sind von der ganzen Klasse. Hey, wir sind doch heilig. Wir sind doch Christen. Aber ich weiß, ich hatte keine Beziehung mit Gott, keine persönliche Beziehung. Ja, ich habe gehört, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der Welt, was immer das heißt. Aber bei uns in der Pfarre, uns wurde nie erklärt, wie ein Mensch gerettet werden kann. Ich habe nicht gewusst, wie ich gerettet werden kann. Wie das Werk, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, mir zugerechnet werden kann. Wie das konkret wird, wirksam für mich. Ich habe mich nie persönlich entschieden. Und ich will es nicht auch einfach annehmen, dass alles okay ist, bei allen, die hier sind. Paulus spricht, heute ist der Tag des Heils. Heute. Von D.L. Moody, diesem bekannten Evangelisten aus Amerika, der hatte diese Erfahrung. Er hatte mal so eine Evangelisationsversammlung in Chicago und hat er den Leuten gesagt, okay, ich möchte, dass ihr über nächste Woche drüber nachdenkt und in der Woche treffen wir uns wieder hier und wenn du dein Leben Jesus geben willst, werde ich eine Möglichkeit geben. Und in dieser Woche ist dieses bekannte Feuer in Chicago ausgebrochen, in dem Tausende gestorben sind. Menschen verloren gegangen sind ohne Jesus. Und Dale Moody hat an dem Punkt gesagt, ich werde nie wieder eine Entscheidung aufschieben. Nie wieder einen Aufruf aufschieben. Nee, Gott sagt uns, heute ist der Tag der Erlösung. Und so, ich möchte einfach eine Einladung geben. Wenn du heute Morgen hier bist und die Botschaft der Versöhnung gehört hast und verstanden hast, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Und wenn du weißt in deinem Herzen, ich bin nicht versöhnt mit Gott. Ich habe ihn noch nie persönlich eingeladen in mein Leben. Ich habe mich noch nie entschieden, ihn anzunehmen. Und du weißt in deinem Herzen, ich kenne Gott nicht persönlich. Du bist dann nicht sicher, wenn du stirbst, dass du die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen wirst. Und vielleicht klopft Jesus gerade an dein Herz, wo dein Herz so tudum, tudum, pumpert und da ist dieser Kampf, dieses Ringen in deinem Herzen. Weißt du was, es ist Entscheidungszeit. Deswegen ist dieser Kampf da. Und ich möchte einfach Gelegenheit geben, wenn du Jesu Einladung heute Morgen annehmen willst, dann heb einfach die Hand. Auch um das öffentlich zu bekennen, so wie er sich zu dir bekannt hat. Wirklich. Und ich wäre gleich gern, wenn du willst, ein Übergabegebet vorbeten und du kannst mitbeten. Und ich mache es bewusst jetzt, nicht irgendwo am Ende mit leiser Hintergrundmusik. Wir wollen nicht, dass es eine emotionale Entscheidung ist, irgendwie manipulieren, sondern hey, jetzt mitten in der Bibelstunde, nachdem du Gottes Wort gehört hast, mit kühlem Kopf drauf reagieren. Und ich will es auch nicht nur so anonym machen, irgendwie, so einfach wie möglich. Wir wollen euch auch nichts vormachen. Das Leben mit Jesus irgendwie einfach ist, dass es was Anonymes, Verborgenes, Privates, Einfaches ist. Nee, es braucht Mut, für Jesus zu leben als sein Jünger. Wir werden manchmal angefeindet, lernen wir vom Leben von Paulus. Deswegen möchte ich ganz einfach Gelegenheit geben. Ist irgendjemand da, der sagt, ich will mich für Jesus entscheiden? Dann hebe einfach deine Hand und wir können gemeinsam beten. Will jemand sich heute entscheiden? Sagen, ja Jesus, ich will das, was du für mich getan hast.
Ich möchte was dazu sagen.
Ja?
Ich habe mich schon vor Jahren für Christus entschieden, merke aber, dass es gar nicht so einfach ist, immer wieder auf Christus zu schauen und das auch zu tun, dass man immer wieder so ins eigene reinfällt. Heute habe ich mir durch die Predigt so für mich erneut gehört, ja, trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch hinzugetan werden. Also ich war so jetzt auf dem Trip, nachdem sich meine Frau von mir getrennt hat, dass ich sage, okay, gut, jetzt muss wieder eine Frau her. Das wäre also mein eigenes wieder gewesen. Also jetzt mal erstmal auf Pirsch gegangen. Und dann stell so fest, so nach der Predigt, komm, nee, mach's doch nicht. Guck doch erstmal, du hast mit Jesus so viele tolle Sachen erlebt. Versuch doch den Menschen das rüberzubringen. Und alles andere wird hinzukommen. Also ich habe schon erlebt, Jesus, wir können ihm vertrauen. Und wieder darauf neu setzen.
Absolut. Und Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 7, sagt er, wenn du keine Frau hast, so such keine Frau. Sagt nicht, dass wir nicht offen sein dürfen dafür, aber wir sollen nicht panisch suchen. Und wenn du eine Frau hast, dann such nicht von ihr loszukommen. Sondern in dem, wo du bist. Such Jesus zuerst. Und ruhe in ihm. Wie Gott zu Adam gesagt hat, hey Adam, geh pennen. Und dann hat er eine Frau geformt und zu ihm gebracht. Ist viel besser, als selber auf die Suche zu gehen. Wenn Adam selber auf die Suche gegangen wäre, das Beste, was er gefunden hätte, wäre irgend so ein Affe gewesen. So, und hat sich vielleicht angeschaut, gesagt, sind ganz das, was ich mir vorgestellt habe, ist ein bisschen behaart. Aber hey, ist das Beste, was ich finden kann. Wirklich ruhen in Gott, das ist der Schlüssel, Jürgen, was du sagst. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und da ist Jesus wirklich treu. Dürfen wir darauf vertrauen. Ich habe noch eines am Herzen. Zum Thema Versöhnung. Eine Sache noch hier. Erstaunlich. Unbegreiflich. Dass der heilige, schuldlose Gott in seiner Liebe, dass er der ist, der die Initiative ergreift. Dass er den ersten Schritt auf uns Sünder zumacht. Und Gott sagt, wir sollen ihn nachahmen. Epheserbrief heißt es, vergebt einander, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Und ja, Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, wenn du dich erinnerst, dass dein Bruder was gegen dich hat, Bruder oder vielleicht auch deine Schwester, dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Kollege, wer immer. Wenn du dich daran erinnerst, dass er was gegen dich hat, dass du gegen ihn gesündigt hast, dass du ihn verletzt hast, dass du ihn enttäuscht hast, dass du Unrecht getan hast, dann geh hin und versöhn dich. Bitt um Vergebung und versöhn dich. Wir sagen, hey, ja, das ist richtig. Sie haben gegen mich gesündigt, die sollen den ersten Schritt machen. Sollen sich versöhnen mit mir. Sie haben mir Unrecht getan, haben mich verletzt, gegen mich gesündigt. Wenn sie Versöhnung will, dann soll sie kommen und um Vergebung bitten. Und wenn nicht, ich werde der Person nicht nachrennen. Aber hört, was Jesus sagt in Matthäus 18. Da sagt er, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, und wir können die anderen wieder hinzufügen in unseren Gedanken, die uns betreffen, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so geh du hin und überführe ihn zwischen dir und ihm. Geh du hin, sprich ihn an. Sprich über das, was dich verletzt hat. Such Versöhnung zwischen euch beiden. Aber hey, ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan. Er oder sie hat mich verletzt. Hey, wie schuldig war Gott, als er den ersten Schritt getan hat zur Versöhnung mit dir? Vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Ahme deinen himmlischen Vater nach. Er will, dass wir versöhnt sind als seine Familie. Und es passt nicht ins Bild, wenn wir versöhnt sind mit unserem Vater, aber nicht versöhnt sind untereinander. Wenn wir versöhnt sind mit ihm, weil er, der sündenlos war, den ersten Schritt getan hat, und wir nicht versöhnt sind als Geschwister, weil wir unversöhnlich sind und weil wir harte Herzen haben und bittere Herzen, stolze Herzen wirklich. Jesus will, dass wir versöhnt sind als seine Kinder. Und vielleicht spricht Gott gerade zu dir und zeigt dir schon die konkrete Person, zu der du hingehen musst. Und idealerweise werden sich beide in der Mitte treffen. Der eine, der gesündigt hat, auf dem Weg, sich zu entschuldigen, und der eine, gegen den gesündigt wurde, dem Unrecht angetan wurde, auch auf dem Weg, sich zu versöhnen mit dem anderen. Optimal treffen sie sich in der Mitte. Was Unbegreifliches. Etwas, was nicht in unserer menschlichen Natur liegt. Aber Gott selbst, der sündenlos war, hat den ersten Schritt getan, um uns zu versöhnen. Und er will, dass wir ihm nachahmen. Lass uns beten. Vater Gott, wir danken dir für deine Liebe für uns. Und Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, Herr, dass du willig warst, für uns ans Kreuz zu gehen. Du hättest es nicht tun müssen. Du hast es freiwillig getan. Und Herr, wir waren diejenigen, die schuldig waren, nicht du. Und doch hast du den ersten Schritt getan. Und Gott, wie könnten wir je bezweifeln, dass du uns lieb hast, Herr? Wir müssen nur aufs Kreuz schauen. Und Vater, ich bete, dass diese Liebe uns antreibt. Wie Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich. Gott, dass wir fasziniert sind und verliebt sind in dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Herr, wir wollen heute Morgen neu auf dein Kreuz schauen, uns neu beeindrucken lassen von deiner Liebe. Und ich bete, dass du jetzt gerade, während wir an dich denken, Herr, dass du unsere Herzen anfachst, uns neue Liebe gibst für dich, Herr, neue Begeisterung. Und ich bitte dich, dass es deine Liebe ist, die uns drängt, Herr, dass es nicht Gesetzlichkeit ist oder Gruppendruck oder sonst was, Herr, sondern dass es deine Liebe ist. Herr, wir wollen das heute Morgen sagen, dass wir dich lieben. Und dass wir deswegen für dich leben wollen, Herr. Und dir nachfolgen wollen und dir dienen wollen. Du bist so liebenswert, Herr. Gebrauch uns als deine Kinder. Und hilf uns, Herr, dass wir versöhnt sind. Ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der unversöhnt ist mit irgendjemand anderem, dass du wieder das Wollen und das Vollbringen schenkst, die Kraft schenkst, Herr, das in Ordnung zu bringen. Und ich danke dir, Herr, dass wirklich das der Weg des Heils ist, wo wir uns selbst verleugnen und für dich leben, dir nachfolgen. Danke, Herr. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke für Weihnachten. Danke, dass du in uns lebst.